Stell dir mal vor, du gehst eine Straße entlang und suchst nach einem Fachgeschäft, weil deine wirklich teure Uhr stehen geblieben ist.
Okay, ich bin gedanklich dabei.
Gut. Du stehst also vor dem ersten Schaufenster und, naja, es ist bis unter die Decke vollgestopft. Da liegen lose Kisten, zerknitterte Zettel, irgendwie wild blinkende Lichter.
Oh je, das klassische Chaos.
Absolut. Du hast in dem Moment keine Ahnung, ob der Laden Uhren repariert oder, ich sag mal, alte Autoreifen verkauft. Also gehst du natürlich weiter.
Richtig, da würde ich auch nicht reingehen.
Und beim nächsten Geschäft ist das Fenster dann absolut aufgeräumt. Da gibt es ein einziges, klares Schild im Fenster, auf dem steht: Wir bringen stehengebliebene Automatikuhren in 24 Stunden wieder zum Ticken. Und die Tür, die steht einladend offen.
Ja, die Entscheidung ist dann ja völlig klar.
Genau, und doch machen ironischerweise, und das ist echt verrückt, fast 90% der Experten, Berater und Selbstständigen auf YouTube genau den Fehler dieses ersten Schaufensters.
Ja, leider.
Sie produzieren im Grunde visuellen Lärm.
Richtig, sie werfen ihre Inhalte völlig unstrukturiert ins Netz und wundern sich dann, warum einfach niemand durch ihre digitale Tür kommt. Und genau das wollen wir heute mal komplett aufdröseln. Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dabei bist.
Hallo auch von mir. Ja, das wird heute eine spannende Reise.
Auf jeden Fall. Wir tauchen heute tief in die Mechanik eines wirklich faszinierenden Dokuments ein, nämlich Auszüge aus Wilfried Bechtle, das YouTube-Praxissystem.
Und wir lassen diese ganzen viralen Tänze und die Jagd nach Millionen von Abonnenten heute mal komplett außen vor. Darum geht es in dieser Analyse nicht. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Die Mission heute ist eine ganz andere. Wir wollen die Architektur hinter einem erfolgreichen Expertenkanal verstehen. Also, wie man aus zufälligen Klicks eine verlässliche Vertrauensmaschine baut. Eine Maschine, die Sichtbarkeit schafft und echte Kundenanfragen generiert.
Und das ist ja extrem relevant für jeden, der, der Wissen oder eine Dienstleistung anbietet.
Absolut, weil du da immer vor demselben massiven Problem stehst. Du musst Vertrauen aufbauen und zwar lange, bevor du überhaupt das erste persönliche Wort mit einem potenziellen Kunden wechselst.
Richtig. Und der Text von Bechtle fängt da interessanterweise gar nicht bei Algorithmen oder Kameralinsen an.
Ah, okay.
Wo dann?
Bei der Psychologie. Genauer gesagt bei der Psychologie des Erstellers selbst. Das größte Hindernis für diese Vertrauensmaschine ist nämlich etwas, das er produktive Unentschlossenheit nennt. Produktive Unentschlossenheit? Wow. Okay, das klingt für mich nach einem sehr eleganten Begriff für Prokrastination im feinen Anzug.
Ja, das trifft es eigentlich perfekt. Man redet sich ein, man würde ganz hart arbeiten, aber eigentlich tritt man nur auf der Stelle. Es ist eine Vermeidungsstrategie.
Wie sieht das in der Praxis aus? Also wie merke ich das bei mir selbst?
Das fühlt sich unglaublich geschäftig an. Du verbringst vielleicht Wochen damit, drei verschiedene Schnittprogramme zu vergleichen. Oder du bestellst noch ein drittes Ringlicht, schickst dein Kanallogo nochmal zur Überarbeitung an den Designer.
Ah, ich kenne das. Man wartet quasi auf den perfekten Moment. Das perfekte Setup.
Genau. Aber das Dokument macht hier eine glasklare, fast schon brutale Unterscheidung. Ein perfekter Start ist eine reine Illusion. Was man stattdessen braucht, ist ein sauberer Start.
Ein sauberer Start. Okay, sauber bedeutet in dem Fall dann wahrscheinlich nicht klinisch rein, oder? Eher funktional.
Ganz genau. Verständlich, brauchbar und entwicklungsfähig.
Aber lass mich da mal kurz reingrätschen. Wenn ich mich jetzt in die Lage von jemandem versetze, der, sagen wir mal, hochpreisige Beratungen verkauft. Da gibt es doch diese massive Angst, dass wenn mein erstes Video aussieht, als hätte ich es mit einer alten Webcam in einem dunklen Keller aufgenommen, verbrenne ich doch sofort meine Glaubwürdigkeit im Markt.
Ja, das ist die absolute Standardangst.
Eben. Man will doch nicht wie ein Amateur wirken, wenn man Premium-Kunden ansprechen möchte.
Verstehe ich total. Aber diese Angst basiert auf einem grundlegenden Missverständnis darüber, wie der YouTube-Algorithmus und die menschliche Psychologie eigentlich zusammenarbeiten. Die Quelle spricht hier von geordneter Relevanz.
Geordnete Relevanz. Okay, erklär das mal kurz.
Naja, YouTube ist ja keine Jury bei einem Filmfestival. Dem Algorithmus sind die Pixel deiner Kamera oder das Color Grading völlig egal. Er misst einzig und allein Nutzerverhalten.
Das heißt, wenn die Leute dranbleiben, ist YouTube glücklich.
Genau. Wenn jemand nach einer Lösung sucht, auf dein Video klickt und nach, sagen wir, 10 Sekunden merkt, dass du exakt sein Problem verstehst, dann bleibt er. Das ist Relevanz. Und laut dem Text schlägt diese Relevanz jede noch so steril Perfektion.
Ah, verstehe. Das heißt, die Zuschauer verzeihen mir ein mittelmäßiges Bild, wenn der Gedanke dahinter einfach messerscharf ist.
Exakt. Weil sie eine Lösung suchen, Kein Hollywood-Blockbuster. Der Autor führt hier das geniale Konzept des stillen Vorverkaufsgesprächs ein.
Stilles Vorverkaufsgespräch? Das klingt spannend.
Ja, das ist ein extrem mächtiger Gedanke. Stell dir vor, du sitzt in einem echten Beratungsgespräch. Da musst du ja Einwände vorwegnehmen. Du musst dem Gegenüber zeigen, wie strukturiert du denkst.
Klar, ich muss Expertise beweisen.
Richtig. Und ein gutes Video erledigt genau diesen kognitiven Prozess asynchron. Der Zuschauer sitzt abends auf der Couch, schaut dein Video und spürt plötzlich, wow, diese Person durchdringt mein Problem tiefer, als ich es selbst kann.
Und in dem Moment entsteht dann das Vertrauen.
Absolut. Und dieses Vertrauen wächst aus der Klarheit deiner Struktur, nicht aus dem tollen Bokeh-Effekt deines teuren Objektivs.
Okay, verstanden. Also, die innere Hürde ist genommen, der Kopf ist bereit, die Kamera läuft unperfekt, aber eben sauber. Das löst das Blockadenproblem.
Genau. Das ist der erste große Schritt.
Da vom Anfang denken. Ein gutes Produkt im Laden bringt ja absolut gar nichts, wenn die Fassade die Leute direkt abschreckt. Das bringt uns quasi vom Mindset direkt zur Architektur des Kanals.
Richtig. Wir müssen das digitale Schaufenster aufräumen.
Ja, weil die meisten Kanäle sehen doch aus wie digitale Rumpelkammern. Das ist oft einfach eine lose Ablage, in die man wahllos Videos reinwirft. Chronologisch sortiert, aber ohne jeglichen Kontext.
Und genau da bricht die Zuschauerführung komplett ab. Man muss sich klar machen, der erste Eindruck deines Kanals entsteht in Millisekunden.
Millisekunden? Krass.
Ja. Ein Zuschauer sieht ein Video von dir, findet es gut, klickt auf deinen Kanalnamen und landet auf deiner Startseite. Und aus diesen wenigen visuellen Signalen formt sein Gehirn sofort ein Urteil.
Also nach dem Motto, ist das hier ein Zufallsprojekt oder hat die Person ein echtes System?
Exakt. Und das prominenteste Element auf dieser Seite, das Banner, wird dabei laut dem Text fast immer strategisch komplett falsch genutzt.
Oh ja, da sehe ich oft Sachen. Das sind Banner, die sehen aus wie Kunstprojekte. Irgendwelche abstrakten Landschaften, Skylines oder einfach ein riesiges Firmenlogo ohne weiteren Text.
Was eine absolute Verschwendung von digitaler Immobilienfläche ist. Das Banner darf keine reine Dekofläche sein. Es hat eine harte, funktionale Aufgabe.
Und die wäre?
Es muss sofort, ohne dass der Zuschauer nachdenken muss, drei Fragen beantworten. Warum geht es hier? Für wen ist das relevant? Und was ist der Nutzen? Der Text definiert da drei strategische Hauptfunktionen, die immer ausbalanciert sein müssen.
Okay, welche drei sind das?
Sichtbarkeit, Vertrauensaufbau und Weiterführung.
Lass uns bei der Weiterführung mal kurz bleiben. Wie genau leistet denn ein einfaches, statisches Bild eine Weiterführung?
Durch ganz konkrete visuelle Führung. Ein strategisches Banner lenkt den Blick. Es hat vielleicht einen kleinen Pfeil oder einen Hinweis im Design, der direkt auf den Bereich zeigt, wo die Links zu deiner Website oder deinem Erstgespräch hinterlegt sind.
Ah, okay. Es sagt dem Zuschauer also quasi visuell, hier geht die Reise jetzt weiter.
Richtig. Es lässt ihn einfach nicht im luftleeren Raum stehen.
Aber warte mal. Wenn ich jetzt als Berater oder Coach komplett neu starte, habe ich ja oft noch gar keine riesige Markenidentität.
Ja, das ist oft der Fall.
Brauche ich dann nicht erstmal eine ausgefeilte Farbwelt, ein Corporate-Design-Handbuch und ein wahnsinnig teures Logo, bevor ich so ein Schaufenster überhaupt öffentlich mache?
Der Text ist da sehr deutlich. Zu frühes und zu großes Branding ist ein Fehler. Es stiftet am Anfang oft mehr Verwirrung, als es irgendwie nützt.
Wirklich? Aber wirkt das dann nicht unprofessionell?
Nein, weil das, was du wirklich brauchst, Konsistenz ist. Aber eben keine leblose Sterilität einer Corporate Identity, die noch gar nicht mit echten Inhalten gefüllt ist. Statt eines überdesignten Logos brauchst du eigentlich nur einen glasklaren Satz im Banner. Einen starken Nutzensatz.
Hast du da mal ein Beispiel für uns?
Ja. Nehmen wir an, du bist Kommunikationstrainer. Ein schlechtes Banner sagt dann einfach, wir sind die Experten für Kommunikation.
Okay, das ist ziemlich nichtssagend.
Eben. Ein starkes Banner hingegen sagt, so führst du schwierige Mitarbeitergespräche ohne Konflikte. Das ist Orientierung statt Designspielerei.
Ah, das leuchtet extrem ein. Okay, wir haben jetzt also ein aufgeräumtes Schaufenster, das sofort den Nutzen kommuniziert. Aber ein schönes Schaufenster in einer komplett leeren Seitenstraße nützt uns ja auch nichts. Wir brauchen Laufkundschaft.
Absolut. Die Leute müssen überhaupt erstmal durch die Tür kommen.
Genau. Und hier wird es jetzt wirklich interessant. Wie bekommen wir die Leute dazu, auf ein Video zu klicken? Da geht es ans Eingemachte. Die Themenfindung und die Verpackung, also Titel und Thumbnail.
Ein riesiges Thema.
Ja. Und wenn man sich so umhört, glauben ganz viele Schöpfer am Anfang, je breiter das Thema, desto größer die Zielgruppe. Also mache ich ein Video über gutes Marketing oder Grundlagen der Führung. Damit erreiche ich doch theoretisch Millionen von Menschen, oder?
Ja, theoretisch. Aber praktisch erreichst du damit niemanden. Das ist laut Dokument eine komplette Fehlannahme, weil es die Realität der Suchintention völlig ignoriert.
Okay, warum genau?
Breite Themen haben einfach kaum Zugkraft. Der Grund liegt in der Psychologie des Nutzers. Menschen suchen auf YouTube fast nie nach abstrakten Fachbegriffen. Außer, naja, sie schreiben gerade eine Hausarbeit für die Uni.
Stimmt, da sucht man eher nach konkreten Dingen.
Genau. In der Regel suchen sie nach Lösungen für eine ganz konkrete, oft schmerzhafte Lage in ihrem echten Leben.
Das heißt, anstatt eines Videos über Social-Media-Algorithmen, mache ich lieber ein Video darüber, warum deine Facebook-Anzeigen seit dem letzten Update nur noch Geld verbrennen.
Ganz genau. Du gehst weg von der akademischen Flughöhe und gehst direkt rein in den Schmerzpunkt. Der Autor schlüsselt das sehr präzise auf. Er nennt drei primäre Quellen für richtig starke Themen.
Welche sind das?
Problemthemen, Fehlerthemen und Ursachethemen. Und gerade Fehlerthemen ziehen Menschen fast magisch an.
Ah, weil man nichts falsch machen will.
Exakt. Wenn jemand liest, diese drei Kamerafehler lassen dich unprofessionell wirken, dann entsteht sofort eine innere Spannung. Der Zuschauer denkt sich, mache ich diese Fehler vielleicht auch gerade? Kostet mich das bares Geld oder Kunden?
Ja, diese Reibung zwingt einen ja fast zum Klick. Man muss einfach wissen, ob man betroffen ist.
Richtig. Und Ursachethemen gehen dann noch eine Ebene tiefer, indem sie grundlegende Denkfehler korrigieren.
Aber Moment, da bewegen wir uns doch auf einem extrem schmalen Grat, oder? Die Grenze zwischen so einer spitzen, emotionalen Formulierung und klassischem Clickbait ist doch hauchdünn.
Das ist eine sehr berechtigte Sorge.
Ich meine, man will ja seriös bleiben. Man will nicht klingen wie diese reißerische Schlagzeile eines Boulevardblatts, das einem verspricht, mit einem Trick über Nacht Millionär zu werden. Wie definiert der Text diese Grenze, ohne dass man sein Vertrauen direkt wieder einreißt?
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, ist das vielleicht eine der wichtigsten Unterscheidungen im gesamten Dokument. Die Grenze zwischen einer starken Zuspitzung und Clickbait liegt in der Art der Wahrheit, die du transportierst.
Der Art der Wahrheit? Wie ist das gemeint?
Ein exzellenter Titel verdichtet die stärkste Wahrheit deines Videos. Er nimmt den Kern deiner Aussage und spitzt ihn auf das Wesentliche zu, aber ohne zu lügen.
Okay, und Clickbait?
Clickbait tut etwas völlig anderes. Clickbait erfindet eine stärkere Wahrheit, die das Video danach überhaupt gar nicht liefern kann.
Oh, das ist ein fantastischer Filter. Verdichtung versus Erfindung. Hast du da ein griffiges Beispiel?
Klar. Nehmen wir an, du hast ein solides Video über Zeitmanagement-Techniken gemacht. Ein verdichteter Titel wäre zum Beispiel die 5-Minuten-Regel, die meinen Arbeitstag gerettet hat.
Das ist spitz, das ist attraktiv. Und wenn das Video die Regel dann auch erklärt, habe ich geliefert.
Genau. Ein erfundener Clickbait-Titel hingegen wäre, wie du nie wieder in deinem Leben arbeiten musst. Das verspricht eine absolute Utopie, die ein simpler Zeitmanagement-Tipp niemals halten kann.
Ja, der Klick kommt dann vielleicht, aber die Enttäuschung danach ist doch toxisch für den Kanal. YouTube registriert sicher, dass die Leute nach 15 Sekunden wütend abbrechen.
Absolut. Und wie spielt jetzt das Thumbnail, also das Vorschaubild, da rein?
Ja, genau. Wenn der Titel die Wahrheit verdichtet, was macht das Bild?
Das Thumbnail darf laut Autor auf keinen Fall den Fehler machen, ein Mini-Poster sein zu wollen. Das sieht man leider total oft.
Dass die Leute einfach den gesamten Titelwortlaut noch einmal in riesigen, unleserlichen Buchstaben auf das Bild klatschen.
Ja. Auf einem Smartphone-Display ist das am Ende nicht größer als eine Briefmarke. Kein Mensch kann das lesen. Titel und Bild müssen stattdessen wie ein gutes Team zusammenarbeiten. Sie dürfen sich nicht einfach nur plump wiederholen.
Sie müssen sich also ergänzen. Das Thumbnail liefert vielleicht den emotionalen Hook, durch einen Gesichtsausdruck, der Frustration zeigt.
Ja.
Oder einen starken visuellen Kontrast. Das Auge bleibt hängen.
Ganz genau.
Und der Titel liefert dann sofort die logische, inhaltliche Erklärung, warum dieser Schmerz relevant ist und dass es hier die Lösung gibt. Wenn das Bild nur Text enthält, verschenkt man die emotionale Ebene ja komplett.
Korrekt. Wenn beides nicht in Bruchteilen von Sekunden diese gemeinsame Geschichte erzählt, scrollt der Zuschauer weiter. Egal wie genial dein eigentliches Video ist.
Okay, also was bedeutet das nun alles für die Praxis? Wir haben das Schaufenster geputzt, wir haben das richtige Schild rausgestellt, die Leute sind im Laden. Der Klick ist also da.
Jetzt wird es kritisch, ja.
Jetzt müssen wir verhindern, dass sie sofort wieder rückwärts zur Tür hinausgehen. Das bringt uns zur Produktion und zur Retention, also der Zuschauerbindung. Und da fand ich einen Punkt in der Quelle unfassbar befreiend, gerade weil er so kontraintuitiv ist.
Du meinst die Technikfrage?
Ja. Die Aussage, dass für den Start das Smartphone als Kamera absolut ausreicht, aber beim Ton absolut keine Kompromisse gemacht werden dürfen.
Das ist tatsächlich die wichtigste technische Regel des gesamten Textes. Guter Ton schlägt fast immer die Videoqualität.
Aber warum ist das eigentlich so? Ich meine, wir sprechen hier doch von einer Videoplattform. Warum verzeiht das Gehirn ein leicht unscharfes Bild, aber eben keinen schlechten Ton?
Weil ein schlechter Ton im Gehirn wörtlich für kognitive Reibung sorgt.
Kognitive Reibung.
Ja. Wenn du in einem Raum mit viel Hall sitzt und in das interne Mikrofon deines Laptops sprichst, klingt es, als wärst du in einer Blechdose. Das Gehirn des Zuschauers muss dann unbewusst extrem viel Rechenleistung aufbringen, um diesen Hall herauszufiltern und deine Worte überhaupt zu entschlüsseln.
Ah, das kostet mentale Energie. Es ist einfach anstrengend.
Genau. Und was im Netz unbewusst anstrengend ist, wird sofort weggeklickt. Ein leicht verrauschtes Smartphone-Bild bei gutem Licht hingegen strengt uns nicht an.
Das leuchtet ein.
Der Autor rät daher zu einem sehr pragmatischen Setup. Ein fester Aufnahmeplatz, weiches Tageslicht von vorne durch ein Fenster und ein ordentliches Mikrofon nah am Mund. Das beseitigt diese kognitive Reibung komplett.
Das ist ein toller Mechanismus, den man verstanden haben muss. Aber sobald das Mikrofon dann an ist, kommt direkt die nächste Hürde, das Skriptdilemma.
Oh ja, ein großer Streitpunkt.
Die meisten Ratgeber da draußen predigen doch immer: Sei einfach du selbst, sprich völlig frei, lies bloß nichts ab. Ein Teleprompter macht dich zum Roboter.
Das hört man ständig.
Aber freies Sprechen führt bei den meisten Leuten, mich eingeschlossen, doch oft direkt in ein Labyrinth aus Äs, Schachtelsätzen und völliger Orientierungslosigkeit.
Weil dieser Ratschlag zum freien Sprechen oft ein ziemlicher Mythos ist. Das Dokument zerlegt das hier sehr elegant. Die Unsicherheit, die wir vor der Kamera spüren, ist selten echte Nervosität vor der Linse.
Sondern?
Es ist fast immer fehlende Sprachordnung. Wenn du völlig frei sprichst, hast du vielleicht die grobe Idee im Kopf. Aber du fängst dann an, Nebengedanken einzubauen, verlierst den roten Faden und verlangst dem Zuschauer ab, dieses verbale Chaos zu sortieren.
Ich vergleiche das gern mit dem Schreiben von Notenblättern. Wenn ich mir ein Videoskript schreibe, wie einen klassischen Blogartikel oder ein Buchkapitel, schreibe ich ja für das Auge.
Richtig.
Das Auge kann lange Schachtelsätze lesen. Aber wenn ich das dann vorlese, ersticke ich förmlich, weil ich vergessen habe, die Atempausen wie musikalische Pausen auf dem Notenblatt zu komponieren. Man muss für den Mund schreiben.
Das ist eine perfekte Analogie. Der Autor nennt das sprechbare Sprache. Kurze Sätze. Ein Gedanke pro Satz. Ein Teleprompter ist in diesem System also absolut kein böses Werkzeug, das dich in ein Korsett zwingt.
Sondern?
Er ist wie die Leitplanke auf einer Autobahn. Er sorgt dafür, dass du dich nicht im Gebüsch der Nebensätze verirrst. Wenn du deine Sätze vorher sprechbar gemacht hast, liest du den Prompter nicht künstlich ab, du sprichst entlang dieser Struktur.
Ah, das gibt mir dann paradoxerweise die Freiheit, mich auf meine Gestik, meine Betonung und meine emotionale Verbindung zum Zuschauer zu konzentrieren.
Genau. Weil das Gehirn nicht permanent nach dem nächsten Wort suchen muss.
Du hast die Leitplanke, aber du fährst das Auto selbst. Das bringt extrem viel Ruhe rein. Und dann nähern wir uns dem Ende des Videos. Da habe ich als Zuschauer oft das Gefühl, das Video prallt einfach mit 100 Sachen gegen eine Wand. Der letzte Fachclip wird gegeben und zack, Outro-Musik, tschüss, Ende. Man wird komplett aus der Situation gerissen.
Davor warnt das Dokument auch ausdrücklich. Ein Video darf nicht einfach aufhören. Es braucht eine bewusste Landung.
Eine Landung? Wie fange ich das am besten ab?
Indem du die Fäden zusammenziehst. Bei der Landung verdichtest du den gesamten komplexen Inhalt deines Videos noch einmal auf eine einzige kristallklare Hauptaussage. Du hilfst dem Zuschauer sozusagen, das gerade Gelernte mental abzuspeichern.
Okay, das festigt den Wert des Videos.
Ja, und aus dieser Zusammenfassung heraus muss dann, und das ist der absolut kritische Punkt für die Kundenbindung, der logische nächste Schritt folgen.
Aber nicht als plötzlicher, marktschreierischer Fremdkörper aller und jetzt kauf sofort mein teures Coaching.
Nein, um Himmels Willen. Als natürliche Fortsetzung des Gedankens.
Also ein nahtloser Übergang. Wenn ich jetzt ein Video über Kamerafehler gemacht habe, sage ich bei der Landung nicht einfach abonnier den Kanal. Sondern ich sage eher,
Wenn du jetzt verstanden hast, warum der Hall im Raum deine Zuschauer vertreibt, dann ist der nächste logische Schritt, dein Kanal-Setup einmal richtig zu strukturieren. Dafür habe ich dir eine kurze Checkliste unter dem Video verlinkt.
Perfekt. Genau das ist die Weiterführung, die wir vorhin schon beim Banner besprochen haben. Du nimmst den Zuschauer an die Hand und führst ihn ganz sanft von der passiven in die aktive Rolle.
Es ist wirklich faszinierend, wie alle diese Zahnräder hier ineinander greifen. Wenn man das so durchspricht, verliert YouTube diesen Mythos der reinen Glückssache.
Absolut.
Es ist eben nicht das Revier der lautesten Entertainer. Es ist ein hochgradig strukturierbares System. Wir haben heute gesehen, dass es nicht um den perfekten Start geht, sondern um den mutigen, sauberen Start. Dass das Kanaldesign nicht aus Kunst, sondern aus klarer Funktion bestehen muss. Dass wahre Relevanz durch das Lösen echter Probleme entsteht. Verpackt in verdichtete Wahrheiten.
Ja, das ist der Kern.
Und dass sauberes Handwerk, wie eben ordentlicher Ton und sprechbare Sprache, die kognitive Reibung entfernt. Das alles baut diese Vertrauensmaschine.
Das fasst das System wirklich hervorragend zusammen. Aber es gibt da noch einen letzten, sehr tiefgründigen Aspekt in dieser Methodik, der den Blick auf die eigene Arbeit komplett verändern kann.
Oh, lass hören, was ist das?
Man neigt ja dazu zu glauben, dass YouTube im Grunde nur eine Auffangstation für bestehende Bedürfnisse ist. Jemand hat ein Problem, er tippt es in die Suchleiste und du servierst ihm die Antwort.
Klingt logisch.
Das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Aber die wahre Magie eines solchen strategisch aufgebauten Expertenkanals liegt darin, dass er die Nachfrage nicht nur auffängt, sondern sie aktiv formt.
Er formt die Nachfrage? Das bedeutet, ich warte nicht nur auf die Leute, die schon wissen, dass sie ein Problem haben?
Ganz genau. Denk an die Ursachenthemen, die wir vorhin besprochen haben. Wenn du jemandem in einem Video nicht nur sagst, wie er etwas besser macht, sondern ihm aufzeigst, warum seine bisherigen Versuche immer wieder gescheitert sind, also Ursachen, die er selbst noch gar nicht auf dem Radar hatte,
ja,
dann passiert etwas Unglaubliches. Du beantwortest nicht mehr nur seine gestellten Fragen, du bringst ihm bei, welche Fragen er eigentlich stellen müsste.
Wow, das ist mächtig. Weil in dem Moment, in dem ich sein Problem besser und präziser beschreiben kann, als er es selbst jemals konnte, geht sein Gehirn automatisch davon aus, dass ich auch die beste Lösung dafür haben muss.
Exakt. Du bist dann nicht mehr nur ein weiterer Anbieter im Markt, du wirst zum Architekt seines Verständnisses.
Architekt des Verständnisses. Tolles Bild.
Du ordnest seine Welt. Du erzeugst Klarheit in seinem Kopf. Lange bevor er überhaupt aktiv entscheidet, dass er deine Dienstleistung buchen will. Und dieses Maß an Autorität und Vertrauen kann dir kein Hochglanzprospekt der Welt erkaufen. Das ist die eigentliche Macht dieses Systems.
Der Architekt seines Verständnisses. Das ist ein Gedanke, der definitiv hängen bleibt. Es geht eben nicht nur darum, das Schaufenster sauber zu halten. Wenn der Kunde schließlich reinkommt, erklärst du ihm die Mechanik seiner eigenen stehengebliebenen Uhr auf eine Art und Weise, die ihn völlig verblüfft.
Ganz genau.
Du zeigst ihm Dinge über sein eigenes Problem, die er vorher einfach nicht wusste. So entsteht Vertrauen, das bleibt. Wir hoffen, diese kleine Reise in die Maschinenräume von YouTube hat dir einige Aha-Momente beschert und dir gezeigt, wie du aus Chaos ein funktionierendes System machst. Geh raus, starte unperfekt, aber starte sauber und räum dein digitales Schaufenster auf. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg dabei. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.